Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe Ihnen euch heute ein Bild mitgebracht, das Sie vielleicht so schon mal gesehen haben und vermutlicherweise vielleicht auch schon in den Händen gehalten haben. Es ist das englische Pfund und wir sehen auf dem englischen Pfund noch drauf Queen Elizabeth II., die vor fast einem Jahr verstorben ist. Also mittlerweile müssten die Scheine anders da sein. Ich weiß noch nicht, ob der Druck schon losgegangen ist, aber es muss jetzt King Charles III. Draufstehen, der neue König von England. Interessanterweise, ich habe da mal recherchiert im Hinblick auf heute, der König ist ja tatsächlich in England das Staatsoberhaupt und der Premier, der verwaltet ja sozusagen die Republik, aber der König kann immer Einspruch erheben. Ist zwar noch nicht vorgekommen, aber er dürfte bei jeder Gesetzesgebung Einspruch erheben und somit könnte der König das Zünglein an der Waage sein, wenn es etwas zu entscheiden gilt. Zudem ist der König auch spannend für uns hier, haben Sie bestimmt auch schon gehört, das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Er ist quasi in einer Doppelfunktion. Bei der Krönung, vielleicht haben Sie es gesehen, ist auch dann der Erzbischof der Anglikaner, der Primas, gekommen und hat auch dem König Treue gelobt. Also ganz spannend, er hat eine Doppelfunktion. Ich habe diesen Pfund heute mitgebracht, weil es natürlich mitten ins Evangelium reinführt, in der Jesus von den Pharisäern sozusagen auf die Probe gestellt wird. Beim Denar, um den es hier heute geht, war auch der Kaiser abgebildet. Und so wird Jesus ja von den Pharisäern gefragt, sie schmeicheln ihn mit schönen Worten, du sagst uns ja immer, was zu tun ist, so nach dem Motto, aber eigentlich wollen sie ihm eine Falle stellen. Das markiert auch Jesus eindeutig, indem er ihnen sagt, ihr Heuchler. Damit zeigt er auch, ihr wollt diese Fragen nur stellen, um mich auf die Probe zu stellen und letztendlich, um mich zu Fall zu bringen, damit klar ist, ich gehe den falschen Weg. Ihr Pharisäer habt recht. Und was macht Jesus? Jesus antwortet auf die Anfrage der Pharisäer nicht direkt, wie man es vielleicht vermuten könnte. Er sagt kein Ja, so ist es oder Nein, so ist es nicht, sondern in kluger Weise geht er einen Mittelweg und lässt sich die Münze geben, wie vielleicht hier den Pfund, schaut an, wer ist denn drauf und kommt dann zu dieser klugen Antwort, gebt dem Kaiser was des Kaisers und gebt Gott was Gott ist. Wenn sich jetzt Jesus auf die Seite sozusagen des Kaisers gestellt hätte, dann würde er mit der römischen Besatzungsmacht kooperieren und wäre somit ein Dorn im Auge der Gesellschaft und vor allem der Pharisäer. Wenn er aber jetzt umgekehrt gesagt hätte, nein, dem Kaiser dürfte nichts geben, nur Gott, was Gott gebührt, dann hätte er sich mit der römischen Besatzungsmacht angelegt und dann hätten ihn die Pharisäer diesbezüglich verraten können und sozusagen an den Pranger stellen. Und deshalb geht er genau diesen Weg. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gott ist. Wir leben ja irgendwie auch in zwei Welten. Wir haben einerseits den Staat, die Bundesrepublik Deutschland oder den Freistaat Bayern genauer gesagt, oder wenn wir es nochmal runterbrechen, die Stadt Olching. Und wir leben hier als Christen im Pfarrverband Esting-Olching, in der Pfarrei, in der Fremde, wie man es auch übersetzen könnte, in dieser Welt irgendwie auch in der Fremde. Wir sind sozusagen Staatsbürger zweier Welten. Einerseits müssen wir uns an die Gesetze dieser Republik halten. Wir haben ein Grundgesetz, das uns vorgibt, was wir zu tun oder besser gesagt, was wir zu lassen haben. Und zugleich haben wir unser Gesetz kirchlicherseits. Wir haben die Bibel als Richtschnur, wir haben unseren christlichen Glauben. Manche würden vielleicht auch sagen, wir haben die 10 Gebote. Wir haben also auch nochmal von unserer Religion, von unserem Glauben, eigene Gesetze und Gebote. Eigentlich wäre es dafür da, durch diese Trennung, dass der Staat einen Blick hat auf die Kirchen, was dort entsteht, also wenn dort extremistische Tendenzen sind, wir leben es ja immer wieder, hat der Staat die Möglichkeit einzugreifen und zugleich soll die Religion den Staat auch immer wieder korrigieren können, wenn unmenschliche Gesetze erlassen werden oder wenn Menschen auch betroffen sind, Menschen zugrunde gerichtet werden, dann müsste man Einspruch im Namen der Religion, in unserem Fall des christlichen Glaubens, haben. Aber halt, es ist nicht ganz so eindeutig, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, oder? Bei uns ist es nicht so eindeutig, dass wir sagen können, hier ist der Staat, hier ist die Religion. Bei uns geht doch vieles ineinander über. Denken Sie nur daran, wir können konfessionellen Religionsunterricht an staatlichen Schulen geben. Es gibt also Religionslehrer, die an die staatlichen Schulen geben. Andererseits, wenn wir schauen, wir ziehen Kirchensteuer ein. Wer zieht die Kirchensteuer ein? Der Staat. Der hat die Aufgabe übernommen, dass er für uns die Kirchensteuer einzieht. Es gibt auch viele Events, so würde man sagen, im öffentlichen Leben, wo die Kirche präsent ist, wo sie erscheint und wo sie oftmals ihren festen Platz dabei hat. Wir brauchen nur in die Nachrichten zu schauen. Vieles von dem ist, das wissen Sie ja, dem sogenannten Konkordat geschuldet. Das Konkordat regelt das Verhältnis von Staat und Kirche und regelt auch das, dass zum Beispiel der Staat die Kirchensteuer einziehen kann. Ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert. 1919 ging das bei uns in Bayern schon los mit der Weimarer Republik, wurde es geregelt, wurden Kirchenartikel geschaffen und in Bayern dann zusätzlich durch die Kirchenverträge 1924 sowie natürlich die Verfassung, die wir dann 1946 bekommen haben. Dort ist eine Verzahnung von Staat und Kirche. Zudem, was ja oft Ärgernis in der Gesellschaft ist, werden Kirchenbedienstete wie der Bischof, auch das Domkapitel, vom Staat gezahlt, was durch sogenannte Reparationszahlungen, die noch von der Säkularisation kommen, also wo der Staat vieles enteignet hat der Kirchen, immer noch gezahlt werden. Und das ist auch oft Streitpunkt in der Politik oder in der Gesellschaft, weil er dann vorgeworfen wird, wieso muss der Staat die Kirchen finanzieren und umgekehrt, wieso muss zum Beispiel der Staat die Kirchensteuer einziehen? Was soll diese Verzahnung, was soll dieses Ineinander? Was auch noch eine Kritik ist, die oft vorkommt, wie kann ich denn aus der Kirche austreten, indem ich ans Standesamt gehe, dort keine Kirchensteuer mehr bezahlen will und eigentlich aus der Glaubensgemeinschaft der Kirche austrete, aber so gesehen gar keinen Kontakt zur Pfarrei hätte. Ich brauche nur aufs Standesamt gehen und meinen Kirchenaustritt zu erklären. Es gab da nur am Rande 2006 auch ein Schreiben noch unter Papst Benedikt, wo gesagt wurde, eigentlich ist es nicht möglich, dass man vom Standesamt, von der Kirchengemeinschaft austritt. Man tritt da eigentlich nur aus dem sogenannten Verein Körperschaft des öffentlichen Rechts aus, was sich ja etwas kompliziert anhört. Es gab da auch mal einen Professor, der hat das ausprobiert, ein Theologieprofessor, der ist vom Standesamt, von der Kirche ausgetreten und hat gesagt, nein, ich fühle mich nach wie vor als Mitglied der Kirche, ich will halt nicht mehr zu diesem Verein Körperschaft des öffentlichen Rechts gehören. Sie sehen, das ist alles etwas kompliziert verzahnt. Wäre mal interessant, wenn wir jetzt die Diskussion eröffnen würden, wie denken Sie eigentlich darüber nach, dass es die Kirchensteuer gibt? Wie denken Sie über diese Verzahnung von Kirche und Staat? Ich muss ja sagen, für mich ist die Kirchensteuer natürlich ein Segen. Weil wenn es keine Kirchensteuer gäbe, gäbe es auch meinen Beruf des Pastoralreferenten nicht. In anderen Ländern, man sieht es, gibt es diesen Beruf nicht oder nur sehr wenig, weil die Gemeinden ihn direkt wie in Italien anstellen müssen. Die Gemeinde muss also direkt selbst so für den Mitarbeiter aufkommen. Durch unser System der Kirchensteuer ist man da abgesichert. Aber ich muss Ihnen auch sagen, dass ich persönlich die Kirchensteuer sehr kritisch sehe. Weil es eine Verzahnung ist von Kirche und Staat, die es meiner Meinung nach vieles erschwert. Ich habe jetzt gerade ein Buch angefangen von Tilman Haberer, ein evangelischer Pfarrer, ist vor kurzem erst auf den Markt gekommen. Und das heißt Kirche am Ende, 16 Anfänge für das Christsein von morgen. Ein spannendes Buch, ich bin erst bei den ersten Kapiteln. Aber in den zwei ersten Kapiteln sagt er, in der Kirche von morgen wird es keine Kirchensteuer mehr geben und in der Kirche von morgen wird es kein verbeamtetes Personal mehr geben, wie wir es hier in Deutschland erleben. Spannende These, weil wir natürlich gewohnt sind, die Kirchensteuer, die Verbeamtung, quasi Verbeamtung unserer Seelsorger, unserer kirchlichen Mitarbeiter. Dass es auch anders geht und funktioniert, wissen wir natürlich auch von anderen Ländern. Er sagt, dass die Kirchensteuer oft ein Hemmschuh für Entwicklungen ist, weil man ja vieles sozusagen schon fest in Eisen gegossen hat und man weniger beweglich ist. Die Kirchensteuer fließt, man hat seine Ausgaben, man hat seine Einnahmen, es ist alles schön in diesem Modell. Wenn es keine Kirchensteuer gäbe, wäre es natürlich so, man wüsste nicht, was kriegt man denn an Geld, was zahlen denn die Menschen in der Gemeinde. Das könnte im einen Jahr so sein, im anderen Jahr ganz anders da. Jetzt weiß man auf die Jahre, es wird ungefähr so im gleichen Stil bleiben. Und er sagt auch, die Kirche wird so oft wahrgenommen als bürokratisches System. Wir schimpfen ganz gerne mal immer so in Seelsorgerkreisen über das Ordinariat, dass vieles da so verbürokratisiert ist. Man muss sagen, natürlich eine gewisse Form von Bürokratie brauchen wir, ein System. Und die Kirche hat sich so als System entwickelt. Aber es würden oftmals immer neue Unterkategorien geschaffen, wieder ein neues Amt quasi, dann wird dort getan und dort. Und das könnte auch ein Hemmschuh sein für die Entwicklung. Und wenn wir eine freiwillige Gabe hätten, wäre meiner Meinung nach auch das Verhältnis vielleicht ein anderes. Sie kennen bestimmt den Spruch, die Kirche ist manchmal wie das Fitnessstudio. Man zahlt dafür, geht aber nicht hin. Es gibt viele Leute, die die Kirchensteuer zahlen. Das ist natürlich gut, weil es für uns, wie gesagt, Einnahmen, Jobs schafft unsere Struktur, Dinge, die wir Gutes tun können. Aber es ist auch oft so, vielleicht ist die Denke auch bei einigen, ich tue ja schon meinen Anteil, ich gebe ja schon meine Kirchensteuer und dann ist aber auch gut. Vielleicht könnte die Abschaffung der Kirchensteuer eine neue Revolution bringen, ein neues Engagement. Ich weiß es nicht. Die Angst ist natürlich da, dass auch vieles oder alles zusammenbrechen könnte. Was das Spannende ist, und das steckt heute ganz stark vielleicht in der Frage drinnen, die Jesus sagt und aufwirft, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott ist. Die Frage ist, was ist denn Gottes? Oder unser Kaplan hat beim Gespräch die Woche ganz passend gesagt, was ist denn nicht Gottes? Also was gehört denn nicht zu Gott? Das stimmt, wenn wir auf die Welt schauen. Aber was weiter zum Weiterdenken interessant werde, was kann ich denn Gott geben? Was kann ich ihm geben? Was können wir geben? Oder kriegen wir vielmehr nicht viel von Gott und können gar nichts zurückgeben? Ich glaube, dass die Kirchensteuer ein Teil ist, der Gutes und Positives bewirkt. Aber die Frage wird sein, ob die Kirchensteuer und genauso auch die Verzahnung von Staat und Kirche so bleiben wird und die Zukunft des Christseins von morgen sein kann. Amen.